Deutschlandfunk zur Diskussion.
Eine gemeinsame Lösung? Der neue Migrations- und Asylpakt der EU. Die Diskussionsleitung hat Gudula Geuter.
Guten Abend. Es ist die Quadratur des Kreises, die die Europäische Kommission vornehmen muss. Europa ist in der Frage der Flüchtlingspolitik tief gespalten. Seit 2015/16 ist der Riss tiefer geworden. Waren es anfangs vor allem die Visegrad-Staaten, die sich einer Flüchtlingsaufnahme verweigerten, ist die Zahl der grundsätzlich skeptischen Länder immer mehr gestiegen. Gleichzeitig wehren sich die südeuropäischen Staaten, in denen die meisten Flüchtlinge und Migranten ankommen, dagegen, dass sie erstmal allein für die Menschen verantwortlich sein sollen. Die europäische Flüchtlingspolitik funktioniert schon lange nicht mehr. Wie wenig sie funktioniert, haben wir gerade erst in Moria erlebt. Umso höher waren die Erwartungen an einen Vorschlag der Europäischen Kommission für ein neues System. Heute, viele Monate später als ursprünglich angekündigt, hat die Europäische Kommission diesen Vorschlag vorgelegt. Eine gemeinsame Lösung? Fragezeichen. Der neue Migrations- und Asylpakt der EU, das ist unser Thema. Darüber wollen wir diskutieren mit Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, die uns aus Kiel zugeschaltet ist. Hallo Frau Amtsberg.
Hallo, schönen guten Tag.
Mit dem Vorsitzenden der deutschen CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Kaspari, derzeit in Karlsruhe. Hallo Herr Kaspari.
Guten Abend, Frau Geuter.
Bei mir hier im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio sitzt am Nachmittag, wir zeichnen diese Diskussion auf, der Migrationsexperte Gerald Knaus, der Vorsitzende des Thinktanks European Stability Initiative.
Hallo, guten Tag.
Und last but not least, in Brüssel ist Peter Müller, der dortige Büroleiter des Spiegel. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und vorab, Herr Müller, erstmal die Frage, ich habe es gesagt, Monate später als eigentlich angekündigt, warum hat das so lange gedauert?
Ja, ich glaube, man kann das ganz kurz, diese Frage, warum hat das so lange gedauert, mit so einem wichtigen Gesetzesvorschlag jetzt zu kommen, in vielleicht drei kleine Etappen einteilen. Zunächst mal wollte man das ja schon im Februar vorstellen und da muss man sagen, war einfach nirgendwo ein Kompromiss in Sicht. Also die Innenkommissarin und der zuständige Vizepräsident tingelten durch die EU-Hauptstädte und ehrlich gesagt holten sie sich überall eine blutige Nase. Den einen gingen die Vorschläge nicht weit genug, den anderen viel zu weit. Es war der Streit und die Gräben, die sie eingangs schon beschrieben haben. Dann kam Corona und Europa beschäftigte sich mit etwas anderes. Und dann, und das ist, glaube ich, ganz spannend, diese dritte Phase im Frühsommer, würde ich so einschätzen, dann hatte man irgendwie schon Vorschläge jetzt dann irgendwann mal zusammengeschrieben. Aber es passte nie, sie zu präsentieren. Es war immer irgendwas wichtiger. Natürlich Corona, natürlich die Frage, wie man die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bekämpft. Wir erinnern uns Ende Juli an den viertägigen Mammutgipfel. Da passte die Flüchtlingsgeschichte nicht herein. Auch deswegen nicht, und das ist die bittere Wahrheit, weil man zum Beispiel Viktor Orban, den ungarischen Premier und Kritiker der Flüchtlingspolitik, den man andererseits brauchte für die Corona-Vorschläge, weil man den nicht weiter erzürnen wollte. Und so waren es, langer Rede, kurzer Sinn, nun tatsächlich die Bilder von Moria, die dazu geführt haben, dass man den eigentlich für Ende September nun vorgesehenen Vorschlag eine Woche vorgezogen hat.
Bleiben wir noch mal bei Ihnen, Herr Müller. Wir wollen versuchen, den Plan zu bewerten und stehen dabei vor einer gewissen Herausforderung. Denn gleichzeitig müssen wir diese vielen Elemente, es geht um etwa 500 Seiten, gleichzeitig vorstellen. Und natürlich haben wir in der kurzen Zeit diese 500 Seiten auch nicht alle gelesen. Deshalb zuerst mal, Herr Müller, der Blick auf die Inhalte. Sie haben Ursula von der Leyen, Vizepräsident Margrethe Skinas und Innenkommissarin Ylva Johansson zugehört in ganz groben Zügen. Wie haben Sie die drei erlebt? Vor allem, wie sieht der drei Stufen Plan aus, den die vorgelegt haben?
Ich finde eine Sache interessant. Ich finde interessant, dass Frau von der Leyen selbst überhaupt vor die Presse getreten ist. Das macht sie bei der Vorstellung von so großen Vorhaben eigentlich nur, wenn sie glänzen kann. Wir haben sie also erlebt beim Grünen Deal. Da gibt es schöne Bilder mit Greta Thunberg. Wir haben sie erlebt beim Digitalen. Auch das natürlich ein Fortschrittsthema. Beim Flüchtlingsthema hat sich die Kommissionspräsidentin in den vergangenen Monaten sehr, sehr rar gemacht. Das ist auch klar. Hier gibt es keine schönen Bilder mit Greta Thunberg, sondern Ärger mit dem schon erwähnten Viktor Orban. Trotzdem hat sie, und ich glaube, auch da spielt die Entwicklung seit den Bildern von Moria eine gewisse Rolle, trotzdem hat sie sich heute selbst es nicht nehmen lassen, den Plan zumindest ganz kurz anzukündigen. Und ich kann nur hoffen, und ich glaube, das ist auch die Erwartung von vielen, dass sie jetzt auch ihr politisches Gewicht als EU-Kommissionspräsidentin dahinter klemmt, dass diese Pläne irgendwie mal vernünftig diskutiert werden. Sie sprachen kurz den Stufenplan an. Ich glaube auch, dass es gibt viele natürlich diskutierenswerte Punkte in diesen 500 Seiten. Der Stufenplan ist natürlich insofern schon ein Kernelement, als er irgendwie versuchen soll, diese große Frage der Flüchtlingsdiskussion irgendwie zusammenzubringen. Wie hält es Europa mit der Solidarität? Da gibt es nun drei Stufen. Man kann vielleicht ganz vereinfacht sagen, je mehr Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen um Asyl bitten, desto geringer sollen die Möglichkeiten von Ländern wie Ungarn und anderen werden, sich aus der gemeinsamen Solidarität herausziehen zu können. Eine verpflichtende Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen. Das große Streitthema seit dem Herbst 2015 sehen die Pläne nach meiner Einschätzung aber nur im ganz großen Ausnahmefall vor. Also da ist man schon den Ländern wie Ungarn ein ganzes Stück weit entgegengekommen. Und das kann auch dieser Stufenplan ehrlich gesagt nicht ganz kaschieren aus meinem ersten Eindruck.
Dann gehen wir die Inhalte erstmal nochmal in ganz groben Zügen durch. Es geht ja nicht nur um Solidarität und Verteilung, es geht um Grenzsicherung, um koordinierte Rückführung oder Abschiebung, um schnellere, offenbar auch summarische zum Teil Verfahren. Gehen wir doch mal durch, was Ihnen am wichtigsten ist. Herr Knaus, Sie hatten besonders Wert gelegt, hatten Sie mir vorher gesagt, auf die Frage der Rückführung.
Naja, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die zusammenhängen. Und die Schlüsselfrage einfach gestellt ist, was passiert mit den Menschen, die ankommen an der Außengrenze, die nach diesem Plan zumindest einige Wochen in Griechenland oder Italien oder Spanien oder wo sie eben ankommen sein sollen. Was passiert nach einer Entscheidung? Und wie wir zu einer fairen, schnellen Entscheidung kommen, da glaube ich, ist der große Irrtum in diesem Vorschlag der Kommission, dass es um die Prozeduren geht. In Wirklichkeit geht es um Wille und Ressourcen. Es ist keine Frage der Prozeduren. Griechenland hätte immer schon schnellere Verfahren machen können. Aber wenn natürlich die Asylbeamten, der Wille, die Übersetzer, die Gerichte, wenn das alles nicht da ist, dann geht's nicht. Also da ist egal, was wir im Gesetz festschreiben. Aber danach, was passiert dann? Und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Also nehmen wir mal an, es gelingt wirklich faire, schnelle Verfahren bei einer relativ geringen Zahl Ankommender zu machen. Dann stellen wir fest, ein Syrer bekommt Asyl. Dann ist die Frage, wohin geht der oder die? Aber was passiert mit den meisten, die im zentralen Mittelmeer oder in Spanien in diesem Jahr ankommen? Tunesier, Marokkaner, Algerier, wo die allermeisten keinen Schutz bekommen. Wir sehen in dem Kommissionsplan sehr, sehr viel Rhetorik über die Notwendigkeit von Rückführungen von Leuten, die keinen Schutz, die ausreisepflichtig sind. Aber wir haben noch nie so wenig Rückführungen gehabt, wie außerhalb von Europa, wie in diesem Jahr. Deutschland hat in der gesamten ersten Jahreshälfte 2020 genau 1000 Menschen in nicht-europäische Länder zurückgeführt. Und das wird im nächsten Jahr aufgrund von Corona nicht anders sein. Jetzt sind in diesem Jahr bis jetzt 55.000 Menschen über das Mittelmeer gekommen. Mir ist nicht klar, wie die Kommission realistisch sagen kann, dass sie mit diesen Plänen, es gibt einen Koordinator, es soll mehr Anreize geben, es soll Strafen geben für Länder, die ihre Bürger nicht zurücknehmen, was für die meisten afrikanischen Länder absurd ist. Also die bekommen sowieso keine Visa. Und wenn wir den Kontakt noch mehr reduzieren, dann sind dort nur noch die Chinesen unterwegs und andere. Mir ist nicht klar, wie die Kommission, und das ist eine Frage des Realismus, dieses Versprechen von Rückführungen von Ausreisepflichtigen lösen will. Und wenn sie das nicht klar löst, dann entsteht das Problem, dass wir wieder Lager haben, wo Leute, die ausreisepflichtig sind, auf lange Sicht festgehalten werden in der EU. Und alles das, was dann schiefgehen kann, haben wir in Moria gesehen.
Das ist also die Frage, Herr Kaspari. Sehen Sie Elemente in dem Plan, soweit wir ihn jetzt vorliegen haben, die tatsächlich eine grundsätzliche Veränderung, einen neuen Start, wie Margarete Skinas heute gesagt hat, tatsächlich bewirken können?
Wir sehen meiner Einschätzung nach von daher einen neuen Start, weil wir sehen, dass die Europäische Kommission endlich versucht, die Blockade zu durchbrechen. Wir hatten im Europäischen Parlament in der letzten Wahlperiode schon klare Mehrheiten für ein europäisches Asylsystem, für Verteilungsmechanismen in der Europäischen Union. Und leider ist es nie gelungen, im Rat diese Blockade, Sie haben zu Beginn ja die Länder angesprochen, wie Ungarn, Polen und andere, zu durchbrechen. Und was jetzt in diesem Programmentwurf deutlich wird, ist, dass die Kommission versucht zu differenzieren, dass eben bestimmte Länder bestimmte Dinge vielleicht leichter machen können als andere. Dass es eben, unterschiedliche Bereiche gibt, wo eben auch, ich glaube, wir Mehrheiten in der Bevölkerung in den europäischen Mitgliedstaaten sehen. Und ich glaube, was ich gut finde, ist, wir sehen den Versuch, eben diese Blockade dadurch zu durchbrechen, dass man nicht sagt, ihr müsst aber alle das Gleiche machen, sondern dass wir eben versuchen, gerade aus der Unterschiedlichkeit, aus den unterschiedlichen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zu versuchen, ein Gesamtkonzept zu erstellen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die Diskussion hier zwischen den Mitgliedstaaten in den nächsten Tagen laufen wird.
Frau Amtsberg, wie groß ist da Ihre Hoffnung?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ja, wir haben jetzt hier einen Vorschlag, von dem wir natürlich nicht wissen, ob er angenommen wird, ob er auf Zustimmung trifft. Ich denke mal, dass auch zwischen Ungarn, Griechenland und Deutschland da große Uneinigkeit herrschen wird. Insofern, das bleibt wirklich abzuwarten und die Spannung steigt natürlich bei uns, an welchen Stellen da auch Störgefühle angemeldet werden. Ich bin da ganz bei Herrn Knaus. Die Frage der Abschiebung, die einen sehr, sehr großen Raum einnimmt in diesem ganzen Konzept. Aber auch die Frage der Vorprüfungen, das ja auch Exportieren sozusagen dieser sogenannten Vorprüfung und auch des Mechanismus sozusagen nach guter und schlechter Bleibeperspektive aufzuteilen, wird natürlich dazu führen, dass wir eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt auf den griechischen Inseln erleben, auch wiederbekommen können. Und ich sage das jetzt nicht als Bewertung meinerseits, ob ich das gut oder schlecht finde, sondern ich sage es deswegen, weil ich glaube, dass da von griechischer Seite auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf angemeldet wird.
Das ist ja ein ganz zentraler Punkt, die Vorprüfung, die Sie ansprechen. Können Sie das vielleicht gerade noch mal erläutern? Wir haben jetzt also in diesem Plan den Vorschlag erstmal einer Registrierungsphase, könnte man das nennen, in dem Plan heißt es Screening, von 5 Tagen und zwar an den Außengrenzen. Das kann, muss nicht direkt an der Grenze sein, das kann auch irgendwo weiter im Land sein, aber auf jeden Fall in den Ländern, in den Staaten der Erstankunft in Europa. Und wie, Frau Arnsberg, geht es dann weiter?
Genau, 5 Tage Screening sozusagen und dann kommt eine Unterteilung direkt danach und zwar die Frage, ob man in ein reguläres Asylverfahren, griechisches Asylverfahren, also wir verabschieden uns hier auch nicht von der eigentlichen ursprünglichen Dublin-Zuständigkeit, in ein griechisches Asylverfahren kommt die Person oder in ein sogenanntes Grenzverfahren. Und das wird sich daran bemessen, einerseits, ob die Person aus einem sicheren Drittstaat kommt, zu dem ja die Türkei hier mittlerweile auch, wie ich finde, fälschlicherweise zählt, oder eine Schutzquote von 20% vorliegt. Also das heißt, dass die Anerkennungsquote für das jeweilige Land bei unter 20% liegt. Und hier ist noch unklar, wie man diese Zahl bemisst, ja, ob das sozusagen der europäische Schnitt ist oder ob sich das am griechischen Asyl, an der Asylentscheidungspraxis orientiert. Das wird noch zu klären sein, aber 20%, diese Länder, die da runterfallen, und das sind einige, die kommen dann in so ein sogenanntes Grenzverfahren und sollen gar nicht die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form verteilt zu werden. Und genau, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann geht es ja relativ zügig über in die Frage, welchen Solidaritätsmechanismus, wann greift der eigentlich und wer kann den eigentlich auslösen? Aber da kommen wir wahrscheinlich später zu.
Genau, ich würde vorschlagen, wir gehen sozusagen an dem Verfahren entlang und wären damit eben erstmal bei dieser Frage der Zweiteilung. Es ist ja eben anders als 2015/16 so, dass die Anerkennungsquoten massiv gesunken sind. Das heißt, dass jetzt es heißt zum Teil 2/3 Menschen kommen, die später nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Ist es unter den Umständen sinnvoll, eine solche Vorprüfung vorzunehmen, ist die eine Frage. Und die andere wäre, das ist ja hoch umstritten in Europa, hat das Chancen im Parlament? Ich weiß nicht, Herr Kaspari oder auch sonst, wer sich dazu äußern möchte.
Also ich sehe im Europäischen Parlament mehr Bereitschaft auf jeden Fall als im Europäischen Rat, sich zu einigen oder einfach auch abzustimmen, weil wir ja mit Mehrheit arbeiten. Das Zweite ist nochmal, ich sehe die Riesenchance darin, dass wir eben sagen, ja, wir erwarten, dass jedes Land auch sich an der Migrationsfrage beteiligt. Aber
lassen Sie uns erstmal bei diesen Prüfungen bleiben. Lassen Sie uns erstmal bei dieser Frage der Prüfung an der Außengrenze bleiben.
Ja, am allerliebsten wäre mir, und dafür hatten wir in der letzten Wahlperiode eine Mehrheit im Europäischen Parlament, wenn wir eben am besten in Griechenland oder Italien nicht nach griechischem oder italienischem, sondern eben nach einem europäischen gemeinsamen Asylrecht entscheiden könnten. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich bisher beim Überfliegen noch überhaupt nicht gesehen habe in diesem Entwurf. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenchance getan. Denn am Ende, wir müssen dieses Thema gemeinsam europäisch regeln. Und da würde eine gemeinsame europäische Regelung weiterhelfen. Zum Beispiel genau die Fragen, die ja auch meine Vorrednerin schon angesprochen hat. Welche Zahlen legen wir denn zugrunde? Wie ist die Situation in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten? Das wäre mir schon ein Anliegen. Und ich meine auch der Mehrheit im Parlament ein Anliegen, dass wir da mit einem europäischen gemeinsamen Verfahren einen Schritt vorankommen würden.
Und genau solche europäischen Verfahren und eben nicht nationalstaatlichen wollte zum Beispiel, soweit ich informiert bin, bisher Griechenland nicht, Herr Knaus.
Ja, ich stelle noch mal eine sehr praktische Frage. Wir haben einige sehr erfahrene Asylbehörden in Europa. Die größte der Welt ist das BAMF. Die Franzosen haben in diesem Jahr auch wieder 150.000 Asylanträge. Das ist eine große Behörde, die OPFRA, die Niederländer, die Schweizer. Die haben ihre Beamten, die haben ihre Prozeduren, die haben auch ihre Qualitätskontrollen, die haben das alles aufgebaut, in vielen Jahren institutionelle Erfahrung. Die Grundidee hier in diesem Plan ist, dass eigentlich dann am Ende, wenn es gut läuft, kaum noch Asylverfahren in Deutschland stattfinden, sondern eben an den Außengrenzen. Dort machen es aber dann die Griechen. Die müssten das also alles aufbauen und werden unterstützt von einer extrem schwachen Behörde, deren Scheitern, dramatisches Scheitern in den letzten 4 Jahren auf den griechischen Inseln, trotz viel Personal, wir überhaupt nicht untersucht haben, nämlich EASO aus Malta. Wir reden immer, es wäre gut, europäische Lösungen zu finden, aber wir haben hier eine europäische Institution, der es überhaupt nicht gelungen ist, Verfahren in Griechenland, also die Zustände, die wir dort hatten, durch schnellere Verfahren irgendwie zu verändern. Und das lag auch nicht notwendigerweise an der Institution und an den Beteiligten, sondern an der Konstruktion des Ganzen. Also die Idee ist jetzt, dass wir irgendwie in den nächsten Jahren, das BAMF schrumpft wieder, all diese Erfahrung geht verloren. Die große Qualitätssicherungsabteilung in Nürnberg aus 60 Leuten, vor ein paar Jahren waren es noch 5. Und wir bauen was Neues auf, wo wir keine Ahnung haben, wie es gelingen soll. Und am Ende liegt es in Malta oder Griechenland. Das kann nicht funktionieren. Rein administrativ kann das nicht funktionieren. Wenn wir gute, qualitätvolle Entscheidungen wollen, dann wäre ein viel konkreter, realistischer Vorgehensweise, dass die Institutionen, die das können, die auch Kapazitäten haben, dann direkt mit den Griechen zusammenarbeiten. Also ich fände es viel realistischer zu sagen, die Niederlande, die Schweizer und die Deutschen arbeiten mit den Griechen, wir setzen sie uns zusammen. Das griechische Recht ist nicht das Problem. Wenn es auf EU-Grundlagen beruht, und das tut es ja, ist nicht das griechische Recht das Problem. Es war der Wille und die Ressourcen. Und vielleicht ein Wort zum Willen. Ich bin mir nicht sicher, warum wir Grenzverfahren brauchen. Das Ziel muss sein, schnelle Verfahren für alle, die fair sind. Das ist das Ziel in der Schweiz, für alle die Verfahren schnell zu machen. Das war immer das Ziel in den Niederlanden und das ist eine Frage der Ressourcen. Aber es ist auch eine Frage des Willens. Wenn ich nicht will, nehmen wir an, wir machen jetzt schnelle Verfahren in Moria und wir stellen fest, ganz viele bekommen Schutz. Und dann sagen sich die Griechen, naja gut, was passiert dann mit denen? Dann kommen ja noch mehr Leute. Es ist vielleicht besser, wir haben schlechte Verfahren, wir haben langsame Verfahren, wir haben schlechte Bedingungen. Also die Abschreckung ist ja zum Teil gewollt.
Herr Müller, diese Verfahren an den Außengrenzen und eine Verteilung nach Europa nur für die Flüchtlinge, die auch eine Bleibeperspektive haben, das war ja eine Idee, die vor allem auch Bundesinnenminister Horst Seehofer sehr vorangetrieben hat. Was ist Ihr Eindruck aus den Diskussionen in Brüssel? Ist das jetzt ein Entgegenkommen Deutschland gegenüber oder wollen außer den wahrscheinlich direkt betroffenen Staaten, wollen das alle?
Nee, das ist, glaube ich, nicht nur ein Entgegenkommen Deutschland gegenüber. Die Idee, die dahinter steckt, zunächst mal ist ja vielleicht eher eine Hoffnung. Und die kann man so beschreiben, je geringer die Zahl derer ist, die diesen Test an der Außengrenze schaffen, die also einen Anspruch auf Asyl haben könnten, je geringer diese Zahl ist, desto einfacher und eher möglich könnte es sein, diese dann geschrumpfte Zahl innerhalb Europas umzuverteilen. Desto größer so die Hoffnung könnte es, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Länder wie Ungarn oder Polen oder in Osteuropa eben dann doch in einer Art von solidarischen Verteilung mitmachen. Ob das so aufgeht, weiß ich nicht, weil eine Sache, ehrlich gesagt, die sehr auffällig war in den Tagen nach Moria und die man, glaube ich, im Hinterkopf haben muss, auch wenn man jetzt überlegt, welche Chancen haben realistischerweise diese Pläne jenseits möglicher Konstruktionsfehler, einfach aufgrund von Mehrheiten in Europa. Mir fällt in Brüssel schon auf, dass wir Deutsche diese Moria-Debatte, was machen wir mit unbegleiteten Minderjährigen, mit den Familien, die jetzt ohne Obdach sind, dass wir diese emotional führen, dass das bei uns an den ersten Punkt der Nachrichten kommt, dass wir da ganze Titel machen, auch im Spiegel. Aber sonst, ehrlich gesagt, gibt es sehr, sehr wenige europäische Länder, in der diese Flüchtlingsdebatte, sei es die aktuelle Geschichte in Moria, diese Tragödie, oder auch jetzt das Zukunftskonstrukt dieser Pläne, die Zahl der europäischen Länder, wo das eine große Rolle spielt, scheint mir ehrlich gesagt sehr gering zu sein. Und das geht sogar so weit, dass es eine ganze Menge europäischer Länder gibt, die eigentlich sagen, das ist eine Unverschämtheit, aber es ist nun so, wir haben mit diesen Flüchtlingsproblemen gar nichts zu tun. Und an diesem Grundproblem der vergangenen 5 Jahre rütteln diese Pläne erstmal überhaupt nicht.
Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal, wenn wir auf diesen 3-Stufen-Plan und die Verteilung nochmal kommen und die Frage der Solidarität. Aber erstmal noch zu diesen Vorprüfungen. Den einen Grund haben Sie genannt, Herr Müller. Ylva Johansson, die Innenkommissarin, hat heute noch einen anderen Grund genannt in der Pressekonferenz, nämlich Abschreckung. Sie hat gesagt, wenn das bekannt wird, dass diese Verfahren sehr schnell gehen und dass Rückführungen dann auch schnell stattfinden, dann werden diese Leute nicht mehr kommen. Frau Amtsberg, ist das ein legitimes Argument?
Also es ist absolut kein legitimes Argument und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist. Ich denke, dass wir uns vielmehr auch mit der Situation von Menschen in den Herkunftsländern, in den Ländern, wo Krieg und Krisen herrschen, auseinandersetzen müssen, um wirklich auch zu verstehen, was da passiert. Ich bin keine Vertreterin des sogenannten Pull-Faktors, weil ich das erstens statistisch finde, lässt sich das nicht belegen und zweitens habe ich das nie in Gesprächen mit Geflüchteten so wahrgenommen. Und ich finde auch, dass das nicht eine Grundlage einer Politik sein soll. Was ich richtig finde, ist, dass man versucht zu verhindern, dass Menschen auf dem Weg nach Europa in Gefahr geraten. Das tun sie auf dem Mittelmeer nicht selten. Insofern ist der eine Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen auch schon einen Schritt vorher ansetzen, gucken, wie wir eigentlich sichere Zugangswege in die EU, in das europäische Asylrecht schaffen können, dass das wichtig ist, dass man sich das anguckt. Resettlement wurde auch von der Kommissarin erwähnt. Da bin ich sehr gespannt, ob die Bundesregierung daraus endlich auch lernt und sagt, wir bieten große Resettlement-Kontingente an für die Anrainerstaaten von Kriegs- und Krisenregionen, aber auch für die Türkei beispielsweise, um sozusagen andere Wege zu schaffen, die vielleicht auch eine Flucht über das Mittelmeer, die sehr gefährlich ist, verhindern. So, das wäre Punkt 1. Und ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, weil immer von gemeinsamen europäischen Asylsystemen geredet wird. Gewissermaßen gibt es ja das schon. Ja? Wir haben die Asylverfahrensrichtlinie, wir haben die Rückführungsrichtlinie, wir haben gemeinsame Standards. Die werden, das ist, gehört soweit auch dazu, nicht überall gleichermaßen umgesetzt. Aber der Anspruch ist ja eigentlich da. Das, was jetzt versucht wird, ist sozusagen Verantwortungsteilung zu erreichen, die wieder auf Freiwilligkeit basiert und die immer und zu jedem Zeitpunkt dazu führen kann, dass diese Freiwilligkeit eben nicht greift, ja, schlecht verhandelt wird, die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, da den großen Wurf mitzumachen, sodass Griechenland tatsächlich auch dauerhaft entlastet wird. Und wir wieder in die Situation kommen, dass wir regelmäßig über Kontingente verhandeln und was eigentlich geboten ist und was ein zu kleiner oder ein zu großer Beitrag ist. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, weswegen Herr Knaus zu Recht auch sagt, mit so einem Vorgehen kann es natürlich dazu kommen, dass wir die Situation, die menschenunwürdigen Zustände in Griechenland nicht auflösen. Und das ist schlecht.
Sind wir jetzt eigentlich schon bei der Verteilung? Aber Herr Knaus, Sie wollten noch reagieren auf die Frage Abschreckung.
Ja, also das Erste, Frau Amtsberg hat sich sehr diplomatisch ausgedrückt bei den Standards. So bin ich. Die werden nicht überall voll angewendet. Ich würde sagen, sie werden heute an sehr vielen europäischen Außengrenzen täglich gebrochen. An der kroatisch-bosnischen Grenze, an der griechisch-türkischen Landgrenze, auf dem Meer, es gibt Pushbacks. Die erste Frage ist also, die wird hier nicht beantwortet in diesem Vorschlag, wenn wir unsere eigenen Gesetze heute schon überall brechen, wenn die Ungarn das Asylrecht de facto abgeschafft haben seit vielen Jahren, wie wird das jetzt anders? Aber und der Grund, warum wir das machen, ist natürlich Abschreckung. Also viele Länder denken sich, wenn sie Menschen schlecht behandeln, dann kommen weniger. Oder wenn sie reinkommen und sie werden schlecht behandelt, dann ziehen sie weiter nach Deutschland und Frankreich, wo sie eben so behandelt werden, wie das die Standards vorsehen. Diesem Problem, da gibt es keine Lösung dafür. Ein Punkt, da würde ich, glaube ich, anderer Meinung sein, wenn das möglich wäre, schnelle, faire Verfahren zu machen. Und wenn es tatsächlich klar ist, dass nach schnellen, fairen Verfahren die, die kein Asyl bekommen, auch wirklich zurückgeschickt werden, dann wissen wir aus allen Erfahrungen, dass dann die Zahl der Menschen, die sich auf den Weg machen, fällt. Also ein klassisches Beispiel waren die Schweizer mit den Asylanträgen aus dem Balkan. Als die Schweizer die Asylprozeduren für Westbalkanländer beschleunigt haben, dann hatten sie auf einmal keine Anträge mehr. Die gingen dann nach Deutschland, weil es lang gedauert hat. Also das Problem ist nicht das theoretische Konstrukt. Das Problem ist die praktische Frage, wenn schnelle Verfahren sind, sind sie fair? Und wenn wir sie schnell abschließen, gibt es dann die Rückführung? Denn was wir bis jetzt erlebt haben, ist, dass wir es nicht schaffen, Verfahren schnell und fair zu machen, weil uns die Ressourcen und der Wille fehlt. Und wenn wir die Entscheidung haben, dann gelingt es nicht einmal, ausreisepflichtige Straftäter abzuschieben.
In der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk widmen wir uns unter der Überschrift Eine gemeinsame Lösung? Fragezeichen dem Migrations- und Asylpakt, den die Europäische Kommission heute vorgeschlagen hat, mit Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, mit dem Vorsitzenden der deutschen CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Kaspari, dem Migrationsexperten Gerald Knaus und mit Peter Müller für den Spiegel in Brüssel. Nun hatten wir schon mehrfach die Art der Verteilung angesprochen. Regeln werden nicht eingehalten, haben wir gerade wieder gehört. Ist denn möglicherweise dieser Drei-Stufen-Plan eine Möglichkeit, dass Staaten mitmachen können? Wenn ich das richtig verstanden habe, lautet die erste Stufe, nämlich die ganz normale Situation ankommender Flüchtlinge in den südeuropäischen Erstaufnahmestaaten, gar kein Zwang, auch kein besonderes Drängen der Europäischen Kommission, sondern allenfalls eine Koordinierung und die freiwillige Aufnahme oder andere freiwillige Beiträge von Staaten, wie zum Beispiel Hilfe bei der Rückführung. Herr Kaspari, wir hatten schon die Visegrad-Staaten erwähnt. Wie realistisch ist das, dass da diese Staaten freiwillig mitmachen?
Ich hoffe, dass wir Bewegung sehen beim Mitmachen bei einer Gesamtlösung. Denn wir haben jetzt bisher über die Situation an der Grenze gesprochen, wenn die Flüchtlinge schon da sind oder nicht. Und ich teile auch die Einschätzung, dass viele gerade in Zentraleuropa das Flüchtlingsthema überhaupt gar nicht als ihr Thema sehen. Aber wenn wir dieses Gesamtpaket uns anschauen, nämlich beginnend von Stabilität in den Herkunftsländern, Fluchtursachenbekämpfung vor Ort in Nahost und Afrika, dann merkt man plötzlich, dass wir in eine Situation kommen, dass wir da schon zum Beispiel mehr Engagement auch von den Zentraleuropäern einfordern können. Auch das Thema Rückführung auf die Mitgliedstaaten erstmal in gewisser Weise zu verteilen und diese Idee mit den Patenschaften, dass quasi dann einzelne Länder schauen, ob sie Rückführungsabkommen mit einzelnen Ländern schließen, ist ein Thema, wo wir die Länder mit in die Verantwortung reinnehmen. Erstmal, das heißt, wer so eine Patenschaft eingeht, der muss erstmal keinen Flüchtling deswegen aufnehmen, aber er trägt mit zur Lösung bei. Und deswegen, ich denke, diese 500 Seiten sind erstmal ein Diskussionseinstieg. Nochmal, um vor allem die Blockade aufzubrechen, die wir ja seit vielen, vielen Jahren haben. Und ich sehe schon eine Chance, dass wir über diese, ich nenne es mal, alternativen Beteiligungswege vielleicht die eine oder andere Bewegung in Zentraleuropa sehen.
Nun hatten wir in der deutschen Politik in den vergangenen Monaten, Herr Kaspari, ja gerade Unionspolitiker gehört, die immer wieder gewarnt haben, zu weit allein voranzugehen, gerade mit der Aufnahme, weil sonst andere Länder glauben, nicht mehr mitmachen zu müssen. Wird das nicht noch unterstützt mit einem solchen Mechanismus?
Wie gesagt, wenn wir diesen Mechanismus europäisch haben, dann sieht es anders aus. Und das ist auch genau die Sache, die mir in den Tagen nach Moria nicht gefallen hat, dass wir eben wieder zu schnell den Deutschen quasi Alleingang bei der Bereitschaft signalisiert haben. Ich bin überzeugt, dass das genau wieder dazu geführt hat, dass in vielen Ländern eben es nicht auch als ihr Problem erkannt wurde, sondern wahrgenommen wurde, die Deutschen kümmern sich wieder darum. Und deswegen, wir müssen diesen gesamten Themenkomplex nochmal von der Fluchtursachenbekämpfung über die Aufnahme, aber auch über die Rückführung europäisieren. Und da sehe ich schon dieses Paket, das Ursula von der Leyen, ich denke, ganz bewusst persönlich präsentiert hat, auch als einen Beitrag, endlich mal in dieser Blockade wieder voranzukommen. Deswegen, ich weiß nicht, ob uns hier nationale Alleingänge, wie wir das in Deutschland wieder in der Diskussion hatten, in der Frage wirklich weiterhelfen. Ich denke, wir sollten da etwas mehr Druck auf dem europäischen Kessel lassen.
Und nun hat heute der Vizepräsident Skinas gesagt, auf Englisch, we are putting Dublin to bed, also frei übersetzt, wir beenden das Dublin-System, so wie ich das verstehe. Und gleichzeitig bleibt es eben bei der Regel, dass die Erstankunftsländer, was ja das Zentrum von Dublin ist, dass die Erstankunftsländer zuständig bleiben. Wie neu, Herr Müller, scheint Ihnen dieses System zu sein?
Ja, das ist natürlich Quatsch, wenn China sagt, wir legen da Dublin zur Ruhe. Dahinter steckt natürlich der große Wunsch, und dieses Wort ist heute auch bei den Präsentationen verschiedene Male gefallen, der große Wunsch nach einem Neustart. Dublin ist gescheitert, das kann ja nun jeder auch unterschreiben. Deswegen ist es natürlich jetzt ganz charmant zu sagen, wir legen das zur Seite. Nein, es ist, wie Sie sagen, erstmal bleiben die Grenzländer zuständig für die Verfahren, für das erste Screening. Und danach haben wir das gleiche Problem, das wir auch mit dem Dublin-Problem hatten, dass das halt dann schwierig wird und nicht mehr funktioniert, wenn die Zahlen steigen und es eben nicht bei diesen normalen Zeiten bleibt, wo man dann nach dem jetzigen Stufenplan freiwillig helfen könnte. Und deswegen gibt es eben diese zwei weiteren Stufen, wo man dann den Grenzländern helfen will. Und das kann man sagen, ist natürlich in gewisser Weise eine Abkehr von Dublin. Aber ich finde, diese Frage, ist das jetzt ein Neustart, ist das Dublin Light oder gar kein Dublin mehr, das würde ich unter dem Stichpunkt Marketing abtun.
Und dann haben wir diese zwei anderen Stufen. Dann gibt es also eine Stufe, da ist ein Land unter Druck, wäre noch zu definieren, was das heißt. Und dann gibt die EU Zielmarken vor, wenn die so halbwegs erreicht werden, freiwillig, dann reicht das. Und in einer dritten Stufe wird es ernster, da wird dann wirklich verlangt, Beiträge zu leisten. Wohl auch da nicht notwendig die Aufnahme, aber auf jeden Fall eine obligatorische Beteiligung. Nun hatten wir in der Vergangenheit ja festgestellt, diese Systeme funktionieren eben dann nicht mehr, wenn der Druck so groß ist. Wie realistisch ist das, dass so ein Zwang greifen kann und dass die Länder das befolgen? Vielleicht Frau Amtsberg, Herr Knaus, wenn das System unter Druck gerät.
Also ich halte das genau für die Knackpunktfrage. Ja, wir haben doch jetzt auch schon erlebt, also ich meine, wir sind uns doch alle sicher, dass auch jeder, der bei Verstand ist, die Situation auf den griechischen Inseln in den vergangenen Monaten, eigentlich sogar Jahren, ja, wer sie vorher schon kannte, für Menschen unwürdig gehalten hat. Es ist auch so, dass Griechenland natürlich auch schon vorher immer den Versuch unternommen hat, besonders Vulnerable von den Inseln zu holen. Es ist ihnen aber schlicht nicht gelungen. Und wir haben Menschen, die dort teils Jahre verbringen mussten, Minderjährige, die nichts in diesen Umständen zu suchen hatten. So, all das ist ja schon passiert und Griechenland hat gerade auch jüngst immer wieder auch Hilfe ausgeschlagen, immer gesagt, wir wollen die große Lösung und wir wollen eine verbindliche Verteilung. Das heißt, dem wird eigentlich in diesem Mechanismus wieder nicht Rechnung getragen und meine Sorge ist schon, dass die Frage, so wird es ja hier formuliert, wenn ein Mitgliedstaat überfordert ist, kann er Unterstützung beantragen? Nun ja, es war offensichtlich, dass Griechenland überfordert war und Unterstützung hat trotzdem nicht gegriffen. Ja? Also dieser erste Schritt zumindest dieses Mechanismus wird, glaube ich, schon allein daran scheitern, dass Griechenland dann eingestehen müsste, dass sie es eben nicht allein im Griff haben. Das fällt ihnen offensichtlich schwer. Und das andere ist, dass andere Mitgliedstaaten eben das auch antizipieren und sofort bereit sind zu sagen, hey, hier sind Kontingente, die einen wesentlichen Unterschied machen. Das machen wir jetzt gemeinschaftlich, das bieten wir an. Und jetzt greift dieser Solidaritätsmechanismus. Und von den anderen möchte ich gar nicht erst sprechen, weil wenn es schon an diesem ersten Punkt zu Schwierigkeiten kommt, dann sind meine Hoffnungen, dass das gelingt, wirklich gering. Und auch nochmal, ja, ich musste da gerade eben so ein bisschen drüber schmunzeln. Wir haben, oder was heißt schmunzeln, säuerlich aufstoßen vielleicht, weil ich tatsächlich erstaunt bin über die Debatte. Wir haben 5 Jahre lang jetzt das so laufen lassen. 5 Jahre lang ist eben keiner vorangegangen und andere Mitgliedstaaten, Herr Kaspari, haben sich dann auch nicht verantwortlich gefühlt, auch wenn Deutschland keine großen Kontingente aus Griechenland aufgenommen hat. Das, was wir als Grüne sozusagen gefordert haben in der Vergangenheit, war voranzugehen, um diese Bereitschaft ein Stück weit auch mit einem positiven Beispiel zu beflügeln. Und das finde ich jetzt keinen naiven.
Wir sind sehr vorangegangen in den letzten Jahren, was die Flüchtlingsfrage betrifft.
Wir haben aufgenommen, die Menschen, die sozusagen den Weg zu uns gefunden haben, aber wir haben an vielen anderen Stellen genau das Gegenteil getan. Wir haben unser Heil im EU-Türkei-Deal gesucht, was niemals eine europäische Lösung war. Wir haben den Familiennachzug, einen legalen Weg, beschnitten. Ja, wir haben Griechenland nicht unterstützt in den letzten Monaten, zumindest nicht ohne vorherige parlamentarische Debatte. Und wir haben uns auch in der Vergangenheit nicht an Vorschläge oder Vereinbarungen, die die Kommission gemacht hat. Ich erinnere an 2016 und das Aufnahmekontingent von 160.000 Menschen hat sich Deutschland auch nicht gehalten. Also ich will, ne, weil mich das auch immer ein bisschen anfasst, wenn immer über die Visegrad-Staaten geredet wird und andere. Wir müssen genauso kritisch auch mit uns selber sein. Das sind wir auch gerade der EU schuldig, bei der wir jetzt versuchen, wieder gemeinsam an einen Tisch zu kommen.
Nochmal die Frage nach dem Realismus, der hinter diesem Drei-Stufen-Plan steckt. Wie sehen Sie das, Herr Knaus?
Ich glaube, wir beschreiben die Frontstellungen in der EU falsch, was die verschiedenen Positionen sind. Im Grunde genommen gibt es die, das hat Herr Caspari auch richtig gesagt, die das Ganze gar nicht interessiert, wo es keine große Öffentlichkeit gibt, die auch nicht betroffen sind, wo kaum jemand hingehen will, die schauen zu. Und dann gibt es zwei Lager, das eine Lager hat eine sehr klare Idee. Also nicht nur Viktor Orban, auch Sebastian Kurz in Österreich. Eine sehr klare Idee. Die Idee ist, wir schrecken ab. Und er hat schon im Frühjahr 2016 gesagt, wir schrecken ab, indem wir uns an Australien orientieren. Was macht Australien? Australien setzt jeden, der irregulär kommt, auf eine Insel. Nauru oder Manus. Und dort bleiben sie. Und dort sind die Bedingungen schrecklich. Und sie kommen nie nach Australien. Das ist die Botschaft. Und Sebastian Kurz hat im Sommer 2016 gesagt, das brauchen wir. Und aus dieser Perspektive ist das, was wir jetzt in Moria haben, keine Krise, sondern das Ergebnis, das gewollte Ergebnis dieser Politik. Diese schrecklichen Bilder führen dazu, dass sich in den letzten 6 Monaten unter anderem auch weniger Leute auf den Weg nach Griechenland machen. Und es gibt jetzt eine ganze Reihe von Regierungen in Europa, die sagen, wir haben hier ein kleines Problem mit dieser Lösung, das widerspricht allen unseren Gesetzen. Vielleicht sollten wir die Gesetze ändern, die Flüchtlingskonvention nicht mehr so ernst nehmen, Ausnahmesituationen schaffen, die Menschenrechtskonvention nicht mehr anwenden. Und mit diesen Ländern, die überzeugt sind, sie haben die Lösung und die Lösung wirkt und die Lösung besteht darin, Menschen in der EU schlechter zu behandeln als in der Türkei oder im Libanon oder in Afghanistan, wie will man da einen Kompromiss finden? Die sind ja zufrieden mit dem Status quo.
Aber was wäre die Folge?
Also die Folge ist, dass Sebastian Kurz sagt, kein Kind soll von Moria geholt werden, nicht ein Kind.
Aber was wäre die Folge für eine europäische Politik?
Dass eine europäische Politik der 27 in dieser Frage nur dann möglich ist, wenn wir uns an die Forderungen von Viktor Orban, Sebastian Kurz, der Polen anschließen. Alles andere verlangt eine Koalition von Staaten, die wie Deutschland sagen, wir wollen das nicht. Wir finden einen besseren Weg, Kontrolle herzustellen. Das ist meine Diskussion mit den Menschenrechtsorganisationen. Der bessere Weg muss natürlich auch bedeuten, Dinge wie Einigungen mit der Türkei, Leute zurückzunehmen, die nicht Schutz in der EU brauchen, Verbesserung der Lebensbedingungen in der Türkei oder im Libanon, Angebote. Aber die Länder, die nicht die Konvention aufgeben wollen, die sind die, die sich anstrengen müssen. Für die anderen ist der Status quo die Lösung.
Das heißt also, wir stellen mal eben bei der Vorstellung dieses Planes jeglichen Plan in Frage. Mhm. Das heißt, Frau Amtsberg, Herr Caspari, kommt das in Frage, auf den Versuch einer gesamteuropäischen Lösung in der Frage zu verzichten?
Wer soll?
Frau Amtsberg.
Wir haben von Anfang an als Grüne gesagt, dass es wahrscheinlich auf eine, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber mir fällt auch nichts Besseres ein, Koalition der Willigen hinauslaufen wird, weil, und das ist ja sozusagen meine Beschreibung von den letzten 5 Jahren, wenn wir auf komplette Einheitlichkeit setzen, dann werden wir zu keinem Ergebnis finden. Und deshalb finde ich auch wirklich spannend, was jetzt die nächsten Tage in der Rückschau sozusagen oder in der Lese dieses Vorschlages passieren wird, auch in den einzelnen Mitgliedsländern. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, es muss nicht zwingend mit allen passieren, auch wenn das mein europapolitisches Herz eigentlich sich wünscht, sondern es muss dann eben mit einigen bereiten Staaten passieren, die dann aber auch ein bisschen mehr geben als nur Freiwilligkeit im Notfall, die dann im besten Fall eben sich an einer dauerhaften, einmal vereinbarten, verbindlichen Verteilung von Schutzsuchenden in Europa beteiligen. Griechenland, Italien, Malta da auch Sicherheiten geben, auch für die Zukunft. Klar machen, wir stehen hier sozusagen in derselben Verantwortung. Denn eines ist ja in diesem ganzen Paket, das da jetzt vorgestellt wird, auch völlig vergessen worden, dass die Vergemeinschaftung dieses ganzen Bereiches auch bedeutet, dass die Durchführung von Asylverfahren, aber dann eben auch die Integration oder im Zweifel auch Rückführung, dass das eben auch ein Bereich ist, der nicht nur bei einem Staat liegen sollte, sondern gemeinschaftlich geteilt wird. Und das ist, glaube ich, die Krux an diesem Vorschlag.
Das wäre eben nochmal der Übergang jetzt zur Frage der Rückführung. Aber erstmal noch, Herr Caspari, kommt das in Frage, möglicherweise auch auf eine gesamteuropäische Lösung zu verzichten?
Nein, für mich kommt das nicht in Frage, auch wenn eine gesamteuropäische Lösung meiner Überzeugung nach etwas anders aussehen muss, als das Frau Amtsberg gerade skizziert hat, sondern ich sehe nochmal eine Riesenchance, wenn wir das Gesamtpaket sehen. Frau Amtsberg spricht ja eher über das Thema Aufnehmen. Mir geht es aber um das Thema, wie schaffen wir es, dass die Migranten überhaupt Lebensperspektive in ihren Herkunftsländern sehen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel bei den Haushaltsberatungen bisher komplett versagt, hier entsprechend mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir werden die Diskussion in vielen Mitgliedstaaten führen müssen, was tun wir vielleicht auch sicherheitspolitisch bis hin zu militärisch, um Regierungen zu stabilisieren und damit die Lebensperspektive für die Menschen in vielen Ländern in Afrika oder auch anderen Regionen zu verbessern. Und genau nochmal in diese Richtung finde ich ganz gut, dass Ursula von der Leyen jetzt ein Paket vorgestellt hat, das eben verschiedene Bausteine zeigt. Und was mich eher interessiert ist, schaffen wir es, Druck auszuüben? Oder vielleicht sehen wir sogar eine freiwillige Initiative, zum Beispiel von Visegrad-Staaten in den nächsten Tagen, die sagen, okay, vielen Dank, dass ihr endlich aufhört mit dem Thema, wir verteilen alles gleich um. Wir wären bereit, unseren Beitrag zu leisten, eben bei der Frage Fluchtursachenbekämpfung, Perspektiven schaffen, Sicherheitspolitik und Co. Unsere konkreten Vorschläge und Beiträge könnten so aussehen. Und wenn uns das gelingen würde, dass wir eben nicht nur, wie in den vergangenen Jahren, uns blockieren über Umverteilung, sondern wenn wir das Gesamtpaket einer Lösung zuführen, nochmal, wo jedes Land vielleicht unterschiedliche Lasten trägt, unterschiedliche Bausteine einbringt, dann wäre das ein großer Erfolg, was wir jetzt sehen. Und ich bin vielleicht zu optimistisch im Leben, aber ich habe eine gewisse Hoffnung, dass wir vielleicht endlich mal hier einen Schritt vorankommen.
Und dazu, zu diesem Mosaik, wenn man so will, zu diesen vielen Ansätzen gehört eben auch das Thema, das wir am Anfang schon angerissen hatten. Herr Knaus hatte sich sehr kritisch geäußert zu dem Plan der Rückführungen. Da soll es die Möglichkeit von Patenschaften geben. Das heißt, dass ein Land, das keine Menschen aufnehmen will, stattdessen es übernimmt, jemanden abzuschieben. Nochmal, Herr Kaspari, ist das realistisch, dass ein Staat mit Rechtsstaatsproblemen, wie das Ungarn oder Polen tut, stattdessen die Abschiebung übernimmt?
Es muss rechtsstaatlich laufen, aber nochmal, wir reden über das Thema Abschieben und da sind wir eigentlich im Ansatz schon wieder viel zu spät, aber wir erleben doch zum Beispiel, dass wir im Moment abhängig sind, zum Beispiel bei Flüchtlingsströmen über die Frage, wie verhält sich die Türkei, nicht nur in der Türkei, sondern mittlerweile auch in Libyen. So, und sind wir als Europäische Union bereit, auch in unserem Umfeld nochmal im Zweifel auch sicherheitspolitisch oder militärisch in bestimmten Fällen einzugreifen? Und dann wird sich auch die Zahl der Migranten, die aus, ich sage jetzt mal, nicht anerkannten Gründen zu uns kommt, deutlich reduzieren. Und von daher macht so ein Paket im Zweifel schon Sinn.
Und nun könnten wir noch über das Paket lange sprechen. Die Zeit geht langsam zu Ende. Ich hätte nur noch mal den Wunsch, Herr Müller, ob Sie uns noch mal sagen können, wie das Verfahren jetzt weitergeht, welche zeitliche Vorstellungen Sie damit verbinden.
Nun gut, es wird jetzt sicher so sein, dass in den verschiedenen Hauptstädten, die natürlich vorab ein bisschen informiert waren, was da kommt, man sich das jetzt mal sehr genau anschaut, dieses Konzept. Wir haben einen EU-Sondergipfel, der verschoben wurde von dieser Woche auf die nächste. Da wird sich möglicherweise der ein oder andere Staats- und Regierungschef schon mal dazu äußern. Offiziell steht das Thema Migration da nicht auf der Agenda. Ich glaube, das erste verlässliche, größere Meinungsbild wird es geben beim Treffen, vielleicht auch nur Videotreffen der Innenminister, der EU-Innenminister am 8. und 9. Oktober. Das ist, glaube ich, so eine kleine Wegmarke, die würde ich mir mal im Kalender notieren. Und ehrlich gesagt, dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, mit welchem Engagement Deutschland, Bundesinnenminister Horst Seehofer vor allem, dieses Thema weiter treiben wird. Deutschland hat im Moment die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne. Die geht noch bis zum Ende des Jahres. Und egal, mit welchen Diplomaten oder Politiker ich hier in Brüssel rede oder auch in Berlin, da werden die Erwartungen dann schon sehr, sehr tief gehängt, dass sozusagen in diesem Zeitrahmen zum Ende des Jahres noch irgendwie was Dramatisches mit diesem Gesetzespaket passieren wird. Ich glaube, entscheiden jetzt erstmal sozusagen, was sagen die EU-Innenminister dazu? Hat das irgendwie eine Chance, in weiten Teilen zu fliegen oder nicht?
Das werden wir weiter beobachten und das werden wir auch noch vertiefen. Wir konnten es heute nur anreißen. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion.
Danke.
Dankeschön.
Ja, wiedersehen. Schönen Grüße aus Berlin.
Das war die Sendung zur Diskussion. Eine gemeinsame Lösung? Der neue Migrations- und Asylpakt der EU. Es diskutierten Luise Amtsberg, Bundestagsabgeordnete und flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Daniel Kaspari, Europaabgeordneter und Vorsitzender der deutschen CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Gerald Knaus, Vorsitzender des Thinktanks European Stability Initiative und Peter Müller, Brüssel-Korrespondent des Magazins Der Spiegel. Die Diskussionsleitung hatte Gudula Geuter.